zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange wieder pünktlich mit dem Schwabinger Glockenschlag an, wie wir es uns die letzten Male angewöhnt haben. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Akademiegespräch am Mittag, bei dem wir in die Herzkammer unserer gefährdeten Demokratie vordringen werden, in das Wahlrecht. Unser Wahlrecht ist für die Legitimation unseres gesamten politischen Systems absolut zentral. Es muss sicherstellen, dass sich wirklich der politische Wille des Wahlvolkes in der Zusammensetzung des Parlaments ausdrückt und damit letztlich auch in der Vergabe der Macht im Staat an die Regierung. Im Kampf der Systeme, Demokratie gegen Autoritarismus, da tragen wir diese Legitimation von Macht immer wie ein Mantra vor uns her. Denn das ist genau der Unterschied zwischen legitimer und illegitimer Macht. Und deshalb ist das Wahlrecht der neuralgische Punkt, an dem die Legitimität unseres Herrschaftssystems in Frage gestellt werden kann. Und noch schlimmer, nicht nur in Frage gestellt, diese Legitimität kann auch ausgehebelt werden. Beides sieht man wie im Brennspiegel in den USA. Die Legitimität wird dort in Frage gestellt, wenn zum Beispiel ein Präsidentschaftskandidat gewinnen kann, der 3 Millionen Stimmen weniger erhielt als seine Konkurrentin. Oder noch plumper, wenn ein Kandidat sich auf den Standpunkt stellt, wenn nicht ich gewinne, dann wurde die Wahl gefälscht. Und tatsächlich, das ist noch die gravierendere Ebene, sind Wahlen anfällig für Manipulation. Da begünstigen Regierungsparteien sich selbst durch den Zuschnitt der Wahlkreise oder durch eine Wahlrechtsreform. Da wird der Zugang zur Wahl für bestimmte Bevölkerungsgruppen erschwert. Da kann es sogar in Staaten mit einer langen demokratischen Tradition zu Unsicherheiten und auch zu tatsächlichen Fälschungen bei der Auszählung kommen. Von der mentalen Manipulation der Wählerinnen und Wähler durch Internetbots oder Social-Media-Konzerne mal ganz zu schweigen. Bei uns in Deutschland ist die Debatte nicht ganz, aber nur wenig weniger brisant, sage ich mal, als in den USA. Seit Jahren verzanken sich auch bei uns die Parteien bei der Frage, in welcher Richtung unser Bundestagswahlrecht nachjustiert werden soll. Und auch bei uns werfen sich die Parteien dabei gegenseitig vor, das Wahlrecht zu ihrem eigenen Vorteil gestalten zu wollen und haben die vom Verfassungsgericht angemahnte breite Verständigung unterlassen bisher. 2023 schließlich hat die Ampel dann eine Reform mit knapper Mehrheit beschlossen. Die neue Regierung will sie nun gleich wieder kassieren. Es bleibt also spannend und noch ist die aus Sicht aller beste Lösung nicht gefunden. Also mitten in diese Herzkammer unserer Demokratie, mitten da hinein, wollen wir heute gewissermaßen eine endoskopische Untersuchung vornehmen und dann aus dem pathologischen Befund, sage ich mal etwas salopp, Wege der Therapie ableiten. Dafür haben wir heute Herrn Professor Dr. Michael Zöller zu Gast. Er ist emeritierter Professor für politische Soziologie an der Universität Bayreuth und forscht seit Jahren zum Thema Wahlrecht. Er ist ein profunder Kenner auch der Verhältnisse in den USA, wo er lange und immer wieder geforscht und gelehrt hat. Er lebt heute in Landshut, wie man an dem schönen Bildhintergrund auch erkennen kann, und ist unserem Hause wohlbekannt, weil er 16 Jahre lang Mitglied bei uns im Wissenschaftlichen Rat gewesen ist. Lieber Herr Professor Zöller, schön, dass Sie mal wieder bei uns zu Gast sind. Danke, dass wir immer noch auf Sie zukommen dürfen, wenn wir Ihre geschätzten Kompetenzen abrufen möchten. Und herzlich willkommen im Akademiegespräch am Mittag.
Ja, grüße Gott, Herr Budde. Ich freue mich, dass ich mal wieder in der Katholischen Akademie sein darf. Sie haben schon auf die USA mehrmals hingewiesen und das war für mich der Grund, dass ich mich von meinen eigentlichen Arbeitsschwerpunkten im Grunde erst, da korrigiere ich Sie ein ganz klein bisschen, im Grunde erst in den letzten 2, 3 Jahren ein bisschen wegbewegt habe. Ich habe mich früher nie mit Wahlrechtsfragen beschäftigt. Der Anlass war die zunehmende Verzweiflung über die Entwicklung des politischen Systems der USA. Also, das werden wir sicher auch noch streifen, aber in erster Linie interessiert uns wohl die Entwicklung des deutschen Wahlrechts und der Hintergrund der Parteienentwicklung, der dafür natürlich maßgeblich war.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass mit der USA, das ist natürlich einfach ein Beispiel, das uns allen vor Augen schwebt, ob wir es als positives Vorbild oder als abschreckendes Beispiel etwas daraus lernen können. Da kommen wir sicherlich nachher noch dazu. Wir fangen aber mal, sage ich mal, im eigenen Laden an, weil das natürlich auch für uns im Vordergrund steht. Lieber Herr Professor Zöller, lassen Sie uns bitte zum Einstieg, bevor wir dann auf die aktuelle Reform des Bundestagswahlrechts zu sprechen kommen, noch einmal grundsätzlich einen Blick auf die beiden großen Varianten des Wahlrechts werfen. Das Prinzip der Mehrheitswahl und das Prinzip der Verhältniswahl. Warum gehört eigentlich bei uns in Deutschland, anders als in anderen Demokratien, wenn wir auf die USA oder nach England oder auch Italien schauen, warum gehört bei uns in Deutschland das Verhältniswahlrecht quasi fest zu unserer Identität. Das ist unser Gefühl von Gerechtigkeit. Was da an Prozenten ermittelt wird, muss quasi die Sitzverteilung widerspiegeln. Ist das wirklich gerechter? Und wenn ja, unterstelle ich eigentlich mal, warum machen es da nicht alle so?
Ja, also diese Auffassung, dass eigentlich nur das Verhältnis Wahlrecht demokratisch sei, hat vor allem das Bundesverfassungsgericht immer wieder vertreten, und zwar also in zunehmender Steigerung. Begonnen haben wir ja in der Bundesrepublik anders, und wenn man das ganz kurz mal Revue passieren lässt, sieht man sofort, wo gewissermaßen die Juckpunkte im Wahlrecht sind. Wir haben 1949 angefangen mit einem reinen Mehrheitswahlrecht, also jeder Wähler hatte eine Stimme. Es gab aber schon eine Sperrklausel, und zwar eine 5%-Klausel, die galt aber nur in den einzelnen Ländern, weshalb zum Beispiel die Bayernpartei in der ersten Wahl 1949 kein Problem hatte. Sie hat ungefähr 20% der Stimmen in Bayern gewonnen. Das galt also nur pro Bundesland, und auf die Frage, wie sich also die 5%-Klausel verträgt mit einem anderen Element, dem wir immer wieder begegnen, nämlich der sogenannten Grundmandatsklausel, die wird dann zunehmend akut, weil wir seit 1953 dann zu einem Mischsystem übergegangen sind. Also zwei Stimmen. Und das hat natürlich die ganz wesentliche Konsequenz, dass es Stimmensplitting gegeben hat, weshalb also die deutsche Parteienlandschaft sich ganz wesentlich aus dieser Möglichkeit heraus weiterentwickelt hat. Also ab 1953 zwei Stimmen, eine 5%-Klausel bundesweit. Die Bayernpartei ist dann nicht mehr im Bundestag. Und es gab zum ersten Mal eine, ich habe es schon erwähnt, eine Grundmandatsklausel. Aber zunächst hat ein Mandat genügt, was zum Beispiel der Deutschen Partei und dem Zentrum, also sozusagen 1953, nochmal das Leben gerettet hat. Dann haben wir es mit einer zunehmenden Zuspitzung des Parteiensystems, mit einer, sagen wir mal, Oligopolisierung, sagen einige Fachleute, zu tun. Also begonnen hatten wir ja mit also Union, SPD, FDP, Bayernpartei, KPD, BHE, Deutsche Partei und Zentrum. Und ab 1953 beobachten wir eine gewisse Konzentrationsbewegung. Also zunächst hatten Union und SPD 1949 irgendwas über 40% und 1976 schließlich über 90% der Stimmen. Und es gab nur noch als dritte Partei die FDP. Und dann haben wir eine Umkehr, sozusagen eine Rückkehr zum Ausgangspunkt erlebt durch die weitere Pluralisierung des Parteiensystems, also in dem Grüne, PDS, Linke und AfD hinzugekommen sind, ist dieses Oligopol weitgehend verschwunden. Also in der letzten Wahl dieses Jahres haben die beiden, die sich immer noch für Volksparteien halten, zusammen knapp 40% noch erreicht der Stimmen. Die wesentliche Problementwicklung hat nun damit zu tun, dass diese Vielfalt von Parteien dazu geführt hat, dass man mit sehr mageren, relativen Mehrheiten von plus minus 30% Direktmandate gewinnen konnte. Dadurch wiederum ist die Zahl der Direktmandate erheblich angestiegen, und das hat nun nach der Logik des Verhältniswahlrechts erfordert, dass man also darüber diskutieren musste, was geschieht mit diesen Überhangmandaten. Also ein Überhang besteht darin, dass eine Partei in den Wahlkreisen mehr Mandate gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenverhältnis zugestanden wären. Und ob man die alle anerkennen kann oder nicht, oder ob man nur einzelne also nicht ausgleichen muss, jedenfalls entsteht die Forderung nach einem Ausgleich. Und das ist dann das Problem der sogenannten Aufblähung des Bundestages gewesen, dass durch die Überhangmandate und die Ausgleichsmandate im vorletzten Parlament statt der damals vorgesehenen 598
98, ne?
Grüße, wir auf 740
130 oder was, ne?
gekommen sind. Eine ganz gewaltige Aufblähung, die insgesamt immer nur unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsfähigkeit, also der Effizienz des Parlaments diskutiert wurde und auch der Kosten, Also manche meiner Kollegen sagen, wir leisten uns so vieles, warum fangen wir also gerade beim Parlament an, knausrig zu werden?
An der Stelle noch mal kurz innehalten, bevor wir gleich auf diese
Ja.
Wahlrechtsreform gehen, die ja daran an dieser Problematik hier einen Ausgang
Okay,
nehmen. Wenn ich Sie
Entschuldigung, wenn ich das
richtig
nicht
verstanden habe,
verstanden habe.
Sie sagten, wir haben begonnen mit einem ganz einfachen, mit einer Stimme und einem einfachen Verhältniswahlrecht. Wenn wir gleichzeitig der Meinung sind und das Verfassungsgericht das auch bestärkt und immer stärker profiliert, dass die Verhältniswahl eigentlich das Entscheidende ist, warum tun wir uns das an? Also wenn wir ein klares und nacktes Verhältniswahlrecht hätten, dann wäre die Sache doch einfacher. Wir haben aber eben Elemente der Mehrheitswahl durch die Wahlkreise und die Direktmandate in dieses Verhältniswahlrecht eingebaut. Das macht es wahnsinnig kompliziert. Vor jeder Wahl müssen wir schauen, ob überhaupt alle Wählerinnen und Wähler verstanden haben, was der Unterschied zwischen der Erst- und der Zweitstimme ist. Also mal ganz provokativ gefragt, für welchen Vorteil nehmen wir eigentlich diese höhere Komplexität in Kauf? Warum ist das trotzdem sinnvoll oder könnte man das auch mal grundsätzlich in Frage stellen und sagen, Verhältniswahl und gut ist?
Also das wesentliche Motiv auch in der Diskussion damals von 1949 bis 1953 war Stärkung der Parteien. Also wie in so vielen anderen Fragen hat man aus der Weimarer Entwicklung die Schlussfolgerung gezogen, wir müssen die Parteien stärken. Umgekehrt ist die Kritik an der reinen Verhältniswahl natürlich immer damit verbunden, dass man sagt, dann kommen wir auf ein pures Parteiensystem. Und wir sollten das relativieren durch also regionale oder örtliche Akzente, die eben in der Politik, vor allem in einem so großen föderal gebildeten Staat, auch noch zum Ausdruck kommen sollen. Und daher die also sich immer weiterentwickelnde, also etwas zwiespältige Terminologie. Erst war die Rede davon, wir hätten ein Verhältniswahlrecht mit Personenwahlelementen. Dann wurde die Personenwahl zu einem Adjektiv. Dann sprach man lange vom personalisierten Verhältniswahlrecht. Und inzwischen haben wir also, auch wenn noch von Direktmandaten die Rede ist, haben wir natürlich ein reines Verhältniswahlrecht, weil die Direktmandate ja unter dem Vorbehalt der entsprechenden Zweitstimmenanteile stehen. Damit sind wir also schon mitten in der Frage dieser neueren Reform, nämlich die sogenannte Kappung. Also die Direktmandate sollen mit den Schwächsten beginnen, die man dann so lange streicht, bis also eine
Ich würde gerne noch mal
Gleichheit.
einen Schritt vorher ansetzen. Also wenn das jetzt das Kernproblem bei uns ist, wir haben eben diese Elemente der Mehrheitswahl in die Verhältniswahl eingebaut. Wir haben damit diese innere Elefantiasis, sage ich mal, des Bundestages, der sich im Grunde zur Größe des Europaparlaments aufgebläht hatte. Das muss man mal in Relation setzen. Es ist schon viel, auch natürlich können wir uns das leisten, aber das ist schon einfach sehr, sehr groß. Aber nochmal, wenn wir jetzt also zwei Dinge festhalten, die Verhältniswahl bleibt das Grundprinzip, einfach weil wir es als gerechter empfinden. Zweitens, die Größe bleibt gedeckelt. Was gibt es denn sonst überhaupt noch für Stellschrauben? Können wir die mal aufzählen, an denen eine Reform ansetzen könnte? Das ist ja immer auch der Streit, welchen Weg wählt man? Was ist trotzdem noch zusätzlich Dogma, dritte Setzung nach den beiden, die ich genannt habe? Und wo ist überhaupt Spielraum? Da gehen ja die Meinungen der Parteien auch schon auseinander.
Also wenn wir an der sogenannten Aufblähung des Parlaments ein Problem sehen, in meinen Augen ist es nicht nur ein Kostenargument, sondern es bedingt auch eine andere Auswahl des Personals. Also auch die Kandidatensuche sieht dann anders aus, aber das ist ein Problem, das wir vielleicht jetzt nicht diskutieren müssen. Dann ist ja die Wurzel des Übels die Tatsache, dass Direktmandate zu leicht zu gewinnen sind. Und die Schlussfolgerung wäre dann, man muss es erschweren. Das heißt also entweder ein Quorum einführen, nur 40% oder noch besser eine absolute Mehrheit statt einer relativen Mehrheit. Und dann könnte man ja ohne weiteres das Ziel der Verkleinerung des Parlaments dadurch erreichen, dass man dann gegebenenfalls eine Stichwahl einführt, die wir ja zum Beispiel im Kommunalwahlrecht haben. Also gerade am vergangenen Sonntag ist, glaube ich, in Traunstein ein Landrat gewählt worden und es war eine Stichwahl erforderlich. Würde man sich dazu entschließen, dann müssten erstens die Parteien also sich genauer überlegen, wen sie da aufstellen. Und zweitens wäre von vornherein ausgeschlossen, dass es nochmal zu Überhang und dann entsprechend zu Ausgleichsmandaten kommen könnte.
Das habe ich noch nicht verstanden. Wenn man kappt und sagt 50%, das würde mir einleuchten, da wäre nur ein Bruchteil der jetzigen Direktmandaten quasi auch so legitimiert. Wenn man aber Stichwahlen durchführt, dann hat man doch wieder am Ende überall eine absolute Mehrheit und dann ist doch die Zahl der Direktmandate nicht kleiner geworden. Oder habe ich da noch einen Denkfehler?
Die Zahl der Direktmandate würde dann ein für alle Mal feststehen. Das ist ja auch kein
Aber sie
Problem.
würden sich weiterhin auf die beiden großen Parteien verteilen und dann über deren prozentualer Zweitstimmenanteile dann doch wieder liegend, so weit oben liegen, dass man es ausgleichen, dass man die Überhänge ausgleichen muss.
Es könnte sein, dass das den großen Parteien zum Vorteil gereicht, ja. Aber vor allem würde es erstmal das Problem der sogenannten Aufblähung des Bundestages lösen. Es könnte keine Überhang- und keine Ausgleichsmandate geben. Und man müsste zweitens sich genauer überlegen, wen man aufstellt bei einer Direktwahl. Und das kämen dann wahrscheinlich auch Elemente von Parteienbündnissen zustande.
Ich möchte noch mal eine andere Frage stellen. Also wenn die Zahl der Direktmandate das Problem ist in Relation zur Gesamtgröße des Bundestages, gedacht waren ja mal 299 Direkte auf 598 insgesamt, dann könnte man doch auch an der Wahlkreisgröße ändern. Also ich sage mal, dieser direkte Kontakt des Wahlvolkes zu ihrem Abgeordneten, das sehe ich in der Realität sowieso nicht so gegeben. Und wenn, würden sich die meisten wahrscheinlich eher an ihr Parteibüro wenden, also an die Partei, die sie gewählt haben, als unbedingt an den, der jetzt ihren Wahlkreis vertritt. Also könnte man nicht einfach sagen, wir verdoppeln die Größe der Wahlkreise und dann erledigt sich das auf diesem Weg. Dann könnte
Das
doch
ist
alles
mal.
andere bleiben, wie es ist.
Ja, der Vorschlag ist ja oft gemacht worden. Ich bin skeptisch, weil die jetzigen Wahlkreise schon sehr groß sind. Also, wenn wir noch davon ausgehen wollen, dass ein direkt gewählter Abgeordneter in seinem Wahlkreis präsent sein sollte, dann ist natürlich die Größe und manchmal auch Heterogenität des Wahlkreises ein Problem. Also ich lebe jetzt in einem Wahlkreis, in dem die Stadt Landshut mit Vilsbiburg und einigen anderen Gemeinden zusammengefasst ist. Niemand in Landshut kennt den Bundestagsabgeordneten, der nun in diesem Falle aus Vilsbiburg stammt und umgekehrt.
Aber spricht das nicht dafür, dass das letztlich eine Fiktion ist, die wir sowieso nicht mehr leben? Und dann kann man doch auch an der Schraube noch ein bisschen weiter drehen, sage ich mal ganz provokativ.
Na gut, also dann könnte man aber auch sagen, gehen wir gleich zu einem reinen Verhältniswahlrecht über und zu einem reinen Parteiensystem, das wir eben nicht wollten, indem wir regionale Besonderheiten immer noch repräsentieren wollten. Da gibt es ja auch schon also vielerlei Kompromisse bisher. Wir haben schon gestreift, jedenfalls das Problem der Grundmandatsklausel, wo man ja auch sagt, allerdings inkonsequent, nicht mit einer gewissen regionalen Ballung. Also das würde noch plausibler klingen, wenn man sagen würde, also man muss da nicht nur drei Mandate direkt gewinnen, sondern sagen wir mindestens fünf und die sollten auch regional zusammenhängen. Dann wäre eine Repräsentation, was weiß ich, von Niederbayern oder der Lausitz oder und so weiter, plausibel erreichbar auf diese Art und Weise. Also ohnehin, wenn wir nun mal also diese beiden Elemente nebeneinander bestehen lassen wollen, kommt es immer dazu, dass die Logik des einen Systems im anderen mit angewendet wird. Auch schon bei der 5%-Klausel, bei der Grundmandatsklausel, bei dem sogenannten Kappungsversuch jetzt in dem neuen Wahlrecht, das ich besonders kritisch sehe, weil dann ja, es steht dann zwar noch auf dem Formular, es handelt sich um einen Wahlzettel, aber im Grunde beteiligt man sich an einer Wette. Nicht? Es kann sein, dass der Kandidat, den man glaubte, aus guten Gründen gewählt zu haben, gar nicht zum Zug kommt. Das aber nebenan in einem anderen Wahlkreis, also mit ähnlich dürftiger relativer Mehrheit, sehr wohl der Kandidat zum Zug kommt. Also das sind Inkonsequenzen, die man schon zum Teil beseitigen könnte, wenn man den jeweiligen Teil nach seiner Logik behandelt. Also Mehrheitswahl bei den Direktwahlen und wenn das nicht zu einem ausreichenden Ergebnis führt, dann eben eine Stichwahl und im Verhältniswahlrecht würde sich dann halt eine allgemeine politische Tendenz des Landes widerspiegeln.
Am Ende wird man an irgendeiner Stelle was ändern und Abstriche machen müssen, sonst kriegen wir dieses echte Dilemma, sage ich mal, strukturell nicht gelöst. Ich würde Sie gerne noch etwas länger hören zu der Frage, welche Funktionen, welche Rolle haben denn die Direktkandidatinnen und Kandidaten, dass dieser vermeintlich einfache Weg, schlenken wir doch um auf reines Verhältniswahlrecht, sich dann doch nicht empfiehlt.
Die Rolle ist eben doch größer, als man zunächst denkt. Also tatsächlich, wie gesagt, die Wahlkreise sind zu groß, die meisten Wähler haben kaum eine Vorstellung von den Kandidaten und so weiter. Da berührt man das Problem der örtlichen Politikdarstellung. Also wir haben das Problem in Deutschland, dass die Regionalzeitungen immer stärker zurückgegangen sind und die könnten da sehr wohl etwas tun, wenn sie zum Beispiel regelmäßig darstellen würden, wie denn der gewählte Abgeordnete im Landtag oder im Bundestag sich in welcher Frage verhalten hat und so weiter. Wobei wir übrigens auch noch auf ein wichtiges Thema kommen, nämlich der geheimen Wahl, die irgendwo im Grundgesetz vorgesehen war und die uns bisher nur also wirklich schwierige politische Spielchen beschert hat. Aber nun, wenn ich auf diese Schwierigkeiten hingewiesen habe, dann sagen mir immer wieder, vor allem Kommunalpolitiker, wir brauchen jemanden, den wir am Wort B fassen können. Wir brauchen einen Abgeordneten, dem es wichtig ist, sich am Ort mit vernünftigen Lösungen zu präsentieren. Und das geht eben nur, wenn wir irgendeine örtliche Verbindung haben.
Es ist weniger das einfache Wahlvolk, sage ich mal zugespitzt, sondern es sind die politischen Strukturen der unteren Ebenen, der regionaleren Ebenen, die diesen Kontakt nach Berlin brauchen.
Ja, der durchaus wichtigen unteren kommunalen Ebene, die man
Ja.
aber auch ins Interesse der Bürger insgesamt verbreitern könnte, wenn die Funktion der lokalen Presse stärker wäre. Und bei manchen Zeitungen ist nur einfach kein Interesse daran, das zu tun. Man könnte ohne weiteres stärkere Akzente setzen, um diese Rolle wahrzunehmen.
Wenn wir jetzt auf die Diskussionen der letzten Jahre gucken, da gab es ja wirklich ein elendes Gerangel und alle haben so ihre Grenzen gesetzt, da wo sie nicht mehr bereit sind zu Kompromissen. Zugespitzt formuliert, man konnte manchmal fast den Eindruck gewinnen, alle Parteien versuchen sich ein Wahlrecht so zu schustern, dass sie selber davon Vorteile haben. Also mal ganz platt gesagt, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Die SPD kippt die Grundmandate-Klausel, weil sie an die Linke los ist und die Union denkt sich, warum muss man Überhangmandate ausgleichen? Wir profitieren doch davon. Ist jetzt natürlich etwas, wie soll ich sagen, kabarettistisch zugespitzt. Aber wenn man diese Vorwürfe ausräumen möchte, wie sehen Sie die Vorschläge der Parteien und wie kann man sie davor schützen, zu sagen, ihr wollt doch nur das, was euch zugutekommt, sondern ihr habt auch echte Gründe dafür, warum ihr diese oder jene Variante bevorzugt?
Da gibt es leider wenige Vorschläge aus den Parteien, aber zum Beispiel Schäuble hat immer wieder darauf hingewiesen, dass man diese allzu leichten Veränderungen des Wahlrechts also doch unterbinden sollte, indem man Zweidrittelmehrheit für solche Entscheidungen vorsieht.
Für die Wahlrechtsreform, dass die größeren Konsens haben.
Dass nicht jede Mehrheit, also jetzt gerade noch, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ein Wahlrecht zusammenschustert, das ihren Gegnern schadet. Und das ist zum Beispiel bei dieser letzten Reform ja so nicht nur um Effizienz geht, sondern wie einige Kritiker vermutet haben, es sich dann auch zeigt, zu wessen Lasten es sich auswirkt. Von den dann gekappten Wahlkreisen, insgesamt 23, waren 28 Wahlkreise der Union. Also es war völlig klar, wem das in erster Linie schaden würde, wenn man die Direktwahl praktisch dezimiert. Und insofern wäre dieser Schäuble-Vorschlag, also dass man unbedingt ständige Wahlrechtsänderungen erschweren sollte, der wäre sicher sinnvoll. Und ein anderes Element, das also meines Erachtens viel zu wenig dabei eine Rolle gespielt hat, ist die sogenannte geheime Wahl, also mit verdeckten Stimmzetteln, die nirgendwo im Grundgesetz verankert ist, sondern nur in den verschiedenen Wahlrechts- und Wahlordnungsreformen sich eingestellt hat.
Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Wie schätzen Sie oder wie bewerten Sie das?
Ja, das ist also meines Erachtens ist es völlig nötig, dass die Abgeordneten zu dem stehen, was sie vertreten und das auch nicht nur in ihrem Wahlkreis, wenn sie denn direkt gewählt sind, sondern generell. Also denken Sie an 1972, also das gescheiterte Vertrauensvotum von Willy Brandt. Die beiden damals von der DDR gekauften Abgeordneten, das hätten sich nicht so betätigen können oder wären
Ich hatte
nicht
gerade nicht verstanden. Jetzt geht es um die Abstimmungen im
Wahl
Bundestag
wären.
dann im letzten Jahr.
Also die Wahl von März vor kurzem, oder denken Sie an das Theater, das die AfD in Thüringen mehrfach aufgeführt hat, was also nur möglich war, indem man mit der geheimen Wahl da also Spielchen inszeniert hat.
Also offene Abstimmungen innerhalb des Parlaments wäre eine Möglichkeit, auch um da die Rolle der Abgeordneten nochmal zu schärfen. Wie beurteilen denn Sie jetzt den nächsten Schritt? Also Friedrich Merz hat ja schon angekündigt, die Koalition, dass sie an das Wahlrecht wieder ran wollen, wieder mit einer knappen Mehrheit in die Gegenrichtung. Kann dann sein, dass es nach jeder Wahl erstmal eine Wahlrechtsreform gibt, weil, wie Sie gerade sagten, knappe Mehrheiten das dann immer zu ihren Gunsten machen, solange nicht die zwei Drittel vorgeschrieben sind. In welche Richtung könnte das denn gehen? Und ist es jetzt wieder nur so, dass man sagt, die Wahlkreise können sie nicht ändern, die Grundmandateklausel muss wieder rein, die Größe ist festgelegt, also bleibt es dabei, dass wir den Ausgleich der Überhangmandate deckeln oder ganz weglassen und damit quasi die prozentuale Stimmverteilung verzerren. Was wird es das, worauf es hinausläuft, oder was vermuten Sie, in welche Richtung die nächste Runde dieser Reformdebatte geht?
Also ich fürchte, dass, also schauen Sie auf die augenblickliche Diskussion um die Richterwahl, dass da augenblicklich eine Blockade herrscht, obwohl die Union gerne das Thema wieder auf den Tisch bringen würde. Die SPD ist unentschieden, und die Union ist in der Falle, dass sie also Brandmauern nach links und nach rechts aus guten Gründen definiert hat, aber sich deshalb nicht wirklich bewegen kann. Ich wäre in diesem Falle ausnahmsweise mal trotz aller Skepsis gegen zusätzliche Gremien und Beiräte für eine Art Royal Commission, also für eine Kommission aus, was weiß ich, erfahrenen Altpolitikern, einigen Wissenschaftlern und so weiter, die verschiedenen Konflikte, die es um das Wahlrecht gibt, mal darstellt. Und dann vielleicht doch versucht, also eine Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Aber ich bin relativ skeptisch.
Der hat mal so eine Art Bundesversammlung für eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen, oder?
Ja, also das wäre wieder viel zu groß, aber so eine Kommission von bis zu 20 Personen wäre vielleicht arbeitsfähig. Man sieht ja auch, ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage konkret zum bayerischen Wahlrecht hier für den Landtag. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen politisch sozialisiert. Das darf man hier immer nicht laut sagen, aber es ist so. Und da herrscht ja ungefähr die gleiche Regelung wie im Bund auch und in allen anderen Landtagen auch. Hier in Bayern musste ich dann lernen, ist es so, dass die Sitzverteilung im Landtag sich aus der Addition beider Stimmen zusammensetzt. Das heißt, ich kann gar kein richtiges Stimmensplitting machen und ich verschenke quasi, wenn ich mit der Erststimme wen anders wähle als meine Lieblingspartei, verschenke ich die Hälfte meiner Zweitstimme. Warum? Wer hat sich das ausgedacht? Warum ist das hier so?
Ich bin da über die Einzelheiten nicht wirklich gut informiert, aber vom Hörensagen habe ich mitbekommen, dass das natürlich eine der Spätfolgen des Kampfes zwischen der Bayernpartei und der CSU in den Anfangsjahren der Bundesrepublik ist. Im Übrigen ist es natürlich ein weiterer Fall. Amerikanische Verfassung in den 1770er Jahren und parlamentarischer Rat und so weiter, dass man überall und so auch in der ja ziemlich früh verabschiedeten bayerischen Verfassung die eigentlichen Konfliktfragen, die sich um das Wahlrecht ergeben, die hat man verschoben. Und auch in diesem Falle hat man gemeint, das sei also so eine Lösung, die alle Parteien zufriedenstellen könnte. Die bayerische Verfassung kam ja schon deutlich früher als das Grundgesetz in Geltung, denn die Amerikaner haben aus guten Gründen Bayern eine Art Vorreiterrolle zugedacht, die der Freistaat Bayern dann ja auch bei der weiteren Entwicklung wahrgenommen hat.
Immer und bis heute und in alle Ewigkeit, genau. Das heißt, ich nehme das mal als Auftrag mit. Vielleicht müssen wir noch mal eine andere Sendung zu machen und noch mal wirklich gucken, wann ist das genau, durch wen, in welcher Phase der bayerischen Geschichte angepasst worden. Ist ja heute nicht Schwerpunkt, aber gucken wir doch jetzt noch mal einfach in die USA. Das ist ja das, wo Sie sagten, da brennt sie es auch unter den Nägeln, oder da haben Sie Ihr Interesse quasi drauf fokussiert in der letzten Zeit. Was können wir von dem, was in den USA passiert, lernen? Also, und eher als positives Vorbild oder eher als abschreckendes Beispiel, kann uns das Warnung sein, kann uns das Maßstäbe oder Werte, mit welchem Vorzeichen auch immer, vor Augen führen, die wir bei unserer eigenen Debatte beachten sollten?
Also wir können aus der englischen, der französischen und der amerikanischen Fehlentwicklung einiges ableiten. In den USA hat sich vor allem also als äußerst schwierig erwiesen, was man ursprünglich als einen großen Fortschritt der Partizipation und der Demokratisierung betrachtet hat, nämlich ausgelöst durch den berühmten, also chaotischen Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago 1968, hat dann die Absa, unrühmlicherweise die American Political Science Association, also die Vereinigung aller Politikwissenschaftler, mit Unterstützung der New York Times, die das auf der Frontseite veröffentlicht hat, gefordert, es müssen die Primaries, also die Vorwahlen, demokratisiert werden, indem jeder Mann jederzeit zu jeder einzelnen Wahl sich melden kann. Also ich muss nicht mehr, ich will jetzt nicht auf die Entwicklung seit der Verfassung nochmal zurückgehen, aber mit der Ausbildung von nationalen Parteien, als es dann nationale Nominierungs-Conventions gegeben hat, mussten eben auch die Delegiertenwahlen in irgendeiner Weise geregelt werden. Und ursprünglich musste man da einen ganzen Abend in einer Turnhalle zubringen, bis die Ort und man musste Mitglied sein, registriertes Mitglied. Inzwischen, dank dieser Demokratisierung des Wahlrechts, kann ich also zu irgendeiner örtlichen Behörde gehen, meistens die Kfz-Zulassungsstelle. Es gibt ja kein wirkliches Einwohnermeldeamt in den USA und kann mich für eine bestimmte Wahl ad hoc registrieren lassen, als also Mitstimme bei den Demokraten oder den Republikanern. Das Ergebnis, ich fasse es jetzt ganz grob zusammen, war, dass die radikalen Flügel der beiden Parteien jeweils die Herrschaft übernommen haben. Nur in den wenigen, also offenen Wahlkreisen, dient der Hinweis auf die Wähler noch als Disziplinierung. Und ansonsten wird die Republikanische Partei von MAGA-Leuten vorher Tea Party beherrscht, die mit den traditionellen Vorstellungen der Republikanischen Partei jedenfalls seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr das Geringste zu tun haben. Und bei der Demokratischen Partei sind es gewisse linke Besonderheiten. Und es ist leider so, dass die meisten Kandidaten inzwischen kaum noch Angst vor den Wählern, sondern vor ihren eigenen angeblichen Mitgliedern haben. Es gab jetzt gerade in New York ja eine Vorwahl vor der Bürgermeisterwahl. Und da gab es vorher Umfragen, in denen Cuomo, der frühere, also das ist so, demokratisch im alten Middle of the Road-Sinne. Cuomo hat ganz eindeutig mit in den 60% jeweils geführt in den Umfragen. In den Primaries der Demokraten in New York aber hat ein Kandidat mit nahezu 50% gewonnen, der also pro-Palästina ist, sich als Sozialist bezeichnet und so weiter. Das ist nur in dem inneren Milieu der Demokratischen Partei in New York möglich, aber nicht bei den Wählern New Yorks. Und leider ist es mittlerweile so, dass von den 50 Staaten 37 einfarbig sind. Also entsprechend haben wir umgekehrt die sogenannten Battlegrounds bei den Wahlen. Die Wahlkämpfe konzentrieren sich nur noch auf die wenigen übrig bleibenden 13 Staaten. Bei allen anderen steht leider wegen dieser Fehlentwicklung des Parteiensystems und des Wahlrechts das Ergebnis schon mehr oder weniger fest.
Das heißt, da spiegelt sich natürlich der Megatrend der Polarisierung in der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung wider, dem wir allgemein unterliegen und den Wahlen immer unterliegen werden, aber durch dieses Element der der Primaries, wie im Showbusiness, sage ich mal,
Ja,
funktionieren, haben wir da eine Verstärkung dieses Effekts. Ich möchte jetzt noch mal kurz, bevor wir dann die Runde öffnen, gerne auch.
durch dieses Wahlrecht wird die Polarisierung erst richtig vorangetrieben, nicht? Also auch die Einzelstaaten profilieren sich jetzt neuerdings ideologisch gegenüber den anderen Staaten. Es ist nicht mehr wie früher ein Wettbewerb um gewisse Leistungen, sondern man hat ein völlig anderes Abtreibungsrecht, Schulrecht und so weiter in Iowa als in Kalifornien und so fort.
Ich möchte, bevor wir gleich die Diskussion öffnen, nochmal auf das Thema Manipulation eingehen. Da gibt es ja Klassiker, Stichwort Gerrymandering. Man schneidet sich die Wahlkreise so zurecht, dass man immer knapp gewinnt und hoch verliert und kann dann mit einer Minderheit der Stimmen die Mehrheit der Sitze erringen. Also da sind sie alle quasi seit Generationen schon immer dran. Erstaunlich finde ich aber auch, dass tatsächlich in Demokratien, die ja zum Teil Jahrhunderte alte Erfahrungen damit haben, auch tatsächlich noch Manipulationen beim Auszählen möglich sind. Wenn ich da an die Skandale in den USA denke, als mit irgendwelchen Maschinen was nicht funktioniert oder man wusste nicht mehr, wer hat überhaupt Kontrolle über die Software dieser Wahlautomaten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, dass irgendwann Wladimir Putin mal angeboten hat, Wahlhelfer in die USA zu schicken. Also ich dachte hier, Facepalm, also wie peinlich ist das? Warum ist das so schwierig? Warum kann es auch in Berlin passieren, dass technisch die Dinge nicht funktionieren und dadurch auch manipulationsanfällig werden?
Also in Berlin waren es zum Glück ja keine Maschinen, die da
Schwarzzettel,
nicht
ja.
funktioniert haben, sondern es war ein schlichtes Bürokratieproblem. Und im Übrigen, was die computerisierten Zählmaschinen betrifft, hat sich ja hinterher herausgestellt, das war also von vorne bis hinten von Trump erfunden. Also es gab keine Fehlfunktion dieser Art. Aber Sie sagen zu Recht, also Gerrymander, nachdem das diese Technik benannt ist, ein Abgeordneter aus Neuengland, der es, ich glaube, fünfmal hintereinander geschafft hat, den Zuschnitt seines Wahlkreises so zu verändern, dass er wiederum gewonnen hat. Das betreibt also neuerdings zum Beispiel Herr Orban, der dann also durch ein neues Wahlgesetz vergangenes Jahr bestimmt hat, die Stadt Buda von Budapest verliert drei Mandate und das ländliche Umkreis gewinnt drei Mandate. Das ist also Gerrymandering in klassischer modernisierter Form. Und in den USA ist Gott sei Dank mehr oder weniger überwunden, dass man durch Literacy-Tests, also indem man oder durch die Nachweise, also dass man so und so lange schon wohnhaft sein muss in einem bestimmten Wahlbezirk und so weiter. Das ist ja alles aufgehoben worden und ist auch momentan zum Glück nicht in Frage gestellt. Also kritischer finde ich immer noch die Wahlrechtsbestimmungen, die sich entgegen der ursprünglichen Absicht auswirken. Also nicht, es gibt solche Formen von bewusster Manipulation, also das, was mal jetzt bei Orban, das reicht meistens, um eine Tendenz zu charakterisieren. Aber zum Beispiel Frankreich, also ein verdoppeltes Mehrheitswahlrecht, das am Schluss sich selbst im Wege steht, weil es in einer unechten Stichwahl fast alle nochmal so sich beteiligen lässt. Wer über 12% Karten ist, kann noch wieder sich beteiligen. Also kommt es dann zu Bündnissen mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel Macrons Bündnis zwar also 30% der Stimmen, aber 20% der Sitze am Ende nur gewinnt. Das steht völlig dem entgegen, was diejenigen beabsichtigt haben, die das französische Wahlrecht auf so naja, unglückliche Weise verändert haben. In England, also First past the pole, der Erste, der also um den Zielpfahl herum gespurtet ist, wie bei einem mittelalterlichen Volksfest. Das hat als Mehrheitswahlrecht funktioniert, solange es im Wesentlichen nur Labour und Konservative gegeben hat. Und inzwischen steuern wir auf eine Lage zu, wo Labour, Konservative, UK Reform und Grüne jeweils etwa 20% haben. Und dann, also ganz je nach örtlichen, regionalen Schwerpunkten im Land, völlig unkalkulierbare Ergebnisse zustande kommen werden, die uns dann also United Kingdom fast zu dem führen, was wir als Nebenergebnis der Parteienvervielfältigung erlebt haben. Nicht? Was ja der Anfang unserer Probleme war, dass wir durch die Vervielfältigung der Parteien dann also Wahlkreise hatten, in denen man mit jämmerlicher relativer Mehrheit gewinnen konnte. Das steht nun ausgerechnet in England thront bevor, wo man sich immer bisher also auf ein reines Mehrheitswahlrecht glaubte, verlassen zu können. Im Übrigen, Schottland-Verhältniswahl, aber ich will es jetzt nicht noch komplizierter machen.
Ich werde Sie jetzt gleich nochmal fragen, wie Sie das zumindest für die nächste Zeit perfekte Wahlrecht für die Bundesrepublik und den Bundestag skizzieren würden. Wohin sollte aus Ihrer Überzeugung eine Reform gehen? Ich bitte aber vorher schon mal die Teilnehmenden, sich in Stellung zu bringen und mit diesem Handhebebutton an der unteren Bildschirmlaufleiste mir anzuzeigen, dass Sie eine Frage stellen oder sich melden möchten. Und dann sehe ich auch, wie viele das sind. Das wäre schön, wenn Sie das während der Antwort von Herrn Professor Zöller machen. Also bitte nochmal, wenn Sie jetzt auf das schauen, wie wir vorhin unser eigenes System mit seinen Schwierigkeiten bisher analysiert haben und auch wenn Sie in Erwägung ziehen, was wir lernen können, auch vielleicht mit negativen Vorzeichen von Frankreich, England oder den USA. Wie stellen Sie sich das vor? Was wäre aus Ihrer Sicht der Königsweg? Das ist falsch, schlechtes Wort, schlechter Vergleich jetzt ausgerechnet bei Demokratie, aber was wäre der Königsweg, zu einer gerechten Bundestagswahl?
Ich habe mich ja da schon ziemlich geoutet, wie man Neudeutsch sagt. Ich bin der Meinung, dass man die beiden Elemente, also Persönlichkeitswahl und Verhältniswahl, weiterhin miteinander verbinden sollte, sie aber möglichst voneinander unabhängig organisieren sollte. Also man soll nicht also die Ergebnisse der Mehrheitswahl von der Verhältniswahl abhängig machen. Und man soll auch vorsichtiger umgehen mit den Verbindungen der beiden Elemente, zum Beispiel in Form der Sperrklausel oder der Grundmandatsklausel, die ja voneinander abhängig sind. Ich würde sie beide bestehen lassen, aber ich würde sagen, dieses Kappungsmodell in der letzten Reform, das sollte zurückgenommen werden, weil es einfach auch zu einer Delegitimierung führt, wenn die Wähler am Ende feststellen, sie glaubten, jemanden gewählt zu haben. Wir hatten das schon mal, wenn auch nicht im ganz vergleichbaren Ursprung, aber in vergleichbarer Wirkung bei der Europawahl. Die Leute glaubten, weil die Parteien ihnen erzählt haben, also sie könnten da Spitzenkandidaten wählen. Die Leute glaubten, sie hätten also beispielsweise Herrn Weber gewählt und am Schluss hat sich herausgestellt, dass das keineswegs der Fall war. Um solche wirklich also delegitimierenden Wirkungen beim Wähler zu vermeiden, sollte man die beiden Systeme voneinander getrennt halten und sollte aber also eine Bremse einbauen, indem man ein Quorum oder eine absolute Mehrheit und dann gegebenenfalls eine Stichwahl vorsieht.
Muss ich noch ganz kurz als Verständnisfrage anschließen? Also, wenn Sie sagen, man soll Verhältnis- und Mehrheitswahl voneinander unabhängiger machen, meint das aber nicht das sogenannte Grabenwahlrecht? Also, die Hälfte der Sitze werden rein durch Direktkandidaten gefüllt, die andere Hälfte durch eine Verhältniswahl. Aber das würde ja natürlich heißen, dass das Parlament in seiner Gesamtheit in der Sitzverteilung dann nicht den Prozenten der Verhältniswahl entspricht. Das ist nicht, was Ihnen jetzt vorschwebt, sondern es geht schon um die Füllung derselben Sitze nach Verhältniswahl, aber die Besetzung innerhalb der Parteien stärker weiterhin durch die quasi Wahlkreise bestimmt ist, aber in einer Form, wo es sich nicht stört oder wie das
Es käme
verstanden.
nahe an das Grabenwahlrecht heran, wenn man sagt, die beiden Elemente sollten möglichst nach ihrer jeweiligen Logik durchgehalten werden. Und wenn man von vornherein also festlegt, eine bestimmte Anzahl von Mandaten wird auf die eine und auf die andere Weise vergeben, am besten also 50-50, dann wäre das ein vertretbares Grabenwahlrecht. Die Probleme,
Okay, worauf bezieht sich dann das prozentuale Ergebnis der Zweitstimme? Bezieht sich das dann auf das gesamte Parlament oder nur noch auf die Hälfte?
Im Moment, beides bezieht sich auf das gesamte Parlament und beides sind aber unterschiedliche Legitimationsformen.
Aber eben durch die Berücksichtigung der Direktmandate würde die prozentuale das prozentuale Ergebnis nicht beeinträchtigt und nicht verzerrt. Das war nochmal die Frage, weil es gibt ja auch dieses Grabenwahlrecht, wo man quasi die eine Hälfte wird so gefüllt, die andere Hälfte so. Ich glaube, in Italien ist es der Fall. Und dadurch ergeben sich natürlich Effekte, dass die tatsächliche Sitzverteilung weit abweichen kann von der prozentualen Stimmvergabe. Aber das.
Man kann das verfälschen, indem man dem Verhältniswahlrecht zum Beispiel also zwei Drittel zuordnet. Ja? Oder noch weiter. Oder noch, wenn man aber also auf beide Weisen die gleiche Zahl von Mandaten besetzt, sehe ich dann kein Problem. Denn das sind zwei Repräsentations- und Legitimations- Verfahren, die nicht miteinander kombinierbar sind, die aber beide ihr gutes Recht haben. Also.
Alles klar. Dann vielen Dank bis zu dem Punkt und dann würde ich jetzt die Wortmeldungen von Helmut Scheel und Michael Stöhr in dieser Reihenfolge dran nehmen. Bitte sehr, Herr Scheel.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Gerade der letzte Punkt scheint mir doch sehr entscheidend, der auch hinterfragt, warum es noch die 5%-Hürde dann geben muss. Ja, wenn es Direktkandidaten generell gibt, die parteiunabhängig sein können, lösen Sie die generell die Parteienabhängigkeit auf, was unserer Demokratie sicher nicht schaden würde, wenn man die parteilichen Streitigkeiten gerade beobachtet. Und im EU-Parlament haben wir ja das Beispiel, dass es zig Parteien geben kann, die dann sich aber wieder zu Fraktionen zusammenschließen. Daher und auch in Ostdeutschland wären beim direkten Wahl von den Direktkandidaten sicherlich nicht so viele AfDler in die Parlamente eingezogen, wie sie es getan haben. Daher die Frage, müsste nicht grundsätzlich als erstes Mal über die Prozenthürde nachgedacht werden und diese beseitigt werden, um das, was Sie, Herr Bude, gesagt haben, eine wirkliche repräsentative Demokratie herbeizuführen und nicht nur eine scheinparteienrepräsentative Demokratie. Weil wir haben heute Parteipolitik und wir haben keine demokratische Politik mehr. Danke.
Parteipolitik jetzt per se nicht demokratisch, egal, Ihre Wortwahl und Ihre Antwort, Herr Zöller.
Also ich will das jetzt auch nicht kommentieren, diesen Gegensatz zwischen Parteien und Demokratie. Aber Sie haben ja selbst, so wie Sie argumentiert haben, unterstellt, dass es ohne Parteien nicht geht. Und deshalb würden Sie ja auf das Problem 5%-Klausel hinweisen. 5%-Klausel und Grundmandatsklausel hat das Verfassungsgericht ja aus guten Gründen voneinander abhängig gemacht. Wir hatten ursprünglich die Idee, wir müssten also einer allzu großen Zersplitterung des Parteienwesens entgegenwirken durch eine Sperrklausel. Beim Europawahlrecht hat man die merkwürdige Begründung für eine sehr viel geringere Klausel vorgebracht, die da genau genommen hieß, die Entscheidungen des Europaparlaments seien nicht so essentiell, hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt. Eine sehr merkwürdige, aber gut. Also ich bin dafür, diese Sperrklausel beizubehalten. Nur finde ich, dass man die Grundmandatklausel sehr überarbeiten muss. Also da sehe ich ein Demokratieproblem. Wenn ich mit drei Direktmandaten, also nicht in diesem, aber im vorigen Bundestag, Herr Gysi, Frau Lötsch und Herr Feldmann aus Leipzig haben mit nicht, knapp über 100.000 Stimmen zusammen Erststimmen, ein Äquivalent für über 2 Millionen Zweitstimmen, das wäre die 5%-Klausel gewesen, erreicht. Und dann eine Fraktion mit 39 Mitgliedern. Also, da sieht man, welche irrsinnigen Konsequenzen es hat, wenn man die Logik zweier Systeme, also ohne es zu durchdenken, miteinander verbindet. Aber Sie können auch die Argumentation von Herrn Aiwanger in der vergangenen Bundestagswahl da heranziehen. Da ist ständig plakatiert worden. Also wir brauchen drei freie Wähler-Direktmandate, dann führt das zu einer Fraktion von 28 Mitgliedern oder so im Bundestag. Also da sehe ich ein großes Problem, auch eine Widersprüchlichkeit wiederum in der Vermengung der beiden Systeme.
Vielen Dank bis dahin. Dann würde ich jetzt Michael Stöhr und danach Birgit Kraus um Ihre Wortmeldungen bitten. Bitte sehr.
Ja, ich möchte noch mal ein Problem ansprechen, das auch mit dieser 5%-Hürde verbunden ist. Und zwar, dass viele Wählerinnen und Wähler dann vor dem Dilemma stehen, welche Partei sie denn wählen wollen, wenn die Partei, die sie bevorzugen, voraussichtlich nicht über die 5%-Hürde kommt, was bei der ÖDP bei Bundestagswahlen regelmäßig der Fall ist. Das betrifft insbesondere viele Christinnen und Christen, denen Naturschutz und Lebensschutz gleichermaßen wichtig ist und die sich bei der Bundestagswahl dann nach der einen oder nach der anderen Richtung entscheiden. Hier favorisieren wir seitens der ÖDP die Lösung der Ersatzstimme, dass man also bei der Zweitstimme zunächst mal die Partei ankreuzt, die man im Bundestag sehen will, und dann angibt, welche Partei man denn wählen möchte für den Fall, dass die Partei, die man favorisiert, nicht einzieht. Und da würden sich bei unseren Wählerinnen und Wählern dann die Leute durchaus sehr unterschiedlich bei der Ersatzstimme entscheiden, je nachdem, welcher Aspekt der Politik, des Politikangebots ihnen besonders wichtig ist.
Herr Zöller, gibt es da ein Beispiel, das aus dem in den Demokratien der Welt, wo das funktioniert? Was halten Sie von der Idee?
Nein, aber es gibt die lange Diskussion, die also in den letzten Jahren wiederbelebt wurde, über das Condorcet-Prinzip. Also wenn man ein Ranking zulässt. Aber erstens mal, es macht natürlich das Wahlsystem sehr kompliziert. Und zweitens glaube ich, dass gerade die 5%-Klausel eben doch, solange man also die Möglichkeit des Stimmensplittings hat, ein weiterer Grund, weshalb ich an den beiden Elementen Direktwahl und Verhältniswahl festhalten möchte, führt es eben doch zu taktischen Wählen. Und dann müssen eben die Wähler, die erwägen, die ÖDP zu wählen, überlegen, also welche Priorität sie erstens dieser Thematik geben. Und zweitens, ob sie das bei einer anderen Partei stärken können. Also es würde das taktische Wählen verstärken. Wenn ich sehe, dass ich mit meinen wirtschaftspolitischen Vorstellungen bei dem Wahlrecht, das die FDP zu eigenem Schaden mit herbeigeführt hat, keine Chance für meine Stimme bei der FDP sehe, dann muss ich zusehen, dass ich also ordnungspolitische Orientierungen in der Union verstärke. Und für das, was die ÖDP betreibt, gilt meines Erachtens das Gleiche.
Vielen Dank, dann Birgit Kraus, bitte sehr, Ihre Frage oder Ihr Hinweis.
Ja, guten Tag. Meine Frage ist ein bisschen eine Sonderfrage und ich weiß, sie sprengt etwas den Rahmen. Es wurde bisher nicht behandelt. Aber es interessiert mich dennoch, was Herr Professor Zöller dazu sagt. Es geht um die Rolle der Nicht-Regierungsorganisationen in unserer Parlamentsarbeit. Wie kann man das, oder mein Eindruck ist, dass der Einfluss dieser sogenannten NGOs immer mehr zunimmt und für den Wähler aber nicht transparent ist. Ich weiß hier gar nicht, welche NGOs hier in der Parlamentsarbeit mitmischen, in Anführungszeichen. Früher war das natürlich auch so, Interessenverbände haben mitgewirkt, aber die kannte ich zumindest, ich wusste, welche es gibt. Und jetzt ist mir das völlig intransparent und ich meine, der Einfluss nimmt sehr stark zu. Ich möchte mich aber dennoch für die Sendung noch bedanken bei Herrn Professor Zöller. Er hat es in einer Sprache, die auch der Laie versteht, vermitteln können. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Das gefällt mir umso mehr, als es mir nicht immer gelingt. Aber also bei dem Thema NGOs, da ist wirklich eine Regelung ausstehend. Wir haben ein Lobbyistenverzeichnis, also da muss man sich registrieren und muss auch Auskunft geben über die Zusammensetzung, Finanzierung und so weiter. Und das gibt es gegenüber NGOs noch nicht. Also es ist sehr leicht, wenn man also glaubt, einen bestimmten Nerv zu treffen, dann aber Aufmerksamkeit mit Hilfe der Medien zu erreichen. Also da werden, naja, ich will jetzt keine einzelnen NGOs nennen, die ich da immer auf der Kika habe. Die werden dann ständig auch im Bayerischen Rundfunk, dann genannt mit ihren neuesten Forderungen. Und wenn man genauer hinschaut, ist es ein Verein von 10 Leuten. Also ich bin sehr der Meinung, man soll die genauso behandeln, wie man bisher sogenannte Lobbyistenverbände behandelt hat. Die müssen sich registrieren, müssen Auskunft geben über ihre innere Struktur, über ihre Mitglieder und über ihre Finanzierung. damit eine gewisse Relativierung eintritt.
Okay, dann vielen, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich habe niemanden mehr auf der Liste stehen und wir gehen auch tatsächlich auf die Zielgerade und sind kurz vor 13 Uhr. Herr Professor Zöller, möchten Sie uns noch irgendwas dalassen, mitgeben, was wir jetzt in der Stunde nicht besprochen haben, was Sie aber für wichtig halten, um uns in die Lage zu versetzen, uns ein gutes Bild zu machen oder noch Differenzierungen gedanklich durchzuführen, die nicht selbstverständlich sind in der öffentlichen Wahrnehmung? Dann haben Sie jetzt noch 2 Minuten Zeit dafür.
Wir haben ja schon beide mehrfach den Punkt berührt, dass also Änderungen im Moment relativ unwahrscheinlich sind. Umso wichtiger wäre es, also glaube ich, die öffentliche Wahrnehmung zu schärfen durch die schon genannten Punkte. Es sollte also erschwert werden, dass jede gegenwärtige Mehrheit sich nach eigenem Gusto ein neues Wahlrecht schustert, also Zweidrittelmehrheit. Es sollte mit dem, Entschuldigung, Unfug der geheimen Wahl ein Ende haben.
Diese
Denn
geheimen Abstimmung innerhalb des Parlaments, ne?
und sowohl bei Richterwahlen wie in den Ländern bei Ministerpräsidentenwahlen oder Kanzlerwahlen, hat bisher nur zu Missbrauch geführt. Und also der Schutz sozusagen. Der Meinungsschutz der Abgeordneten kann mich davon nicht abbringen. Die kandidieren für etwas und sind ihren Wählern eine Auskunft schuldig über das, was sie tun. Also Parlamentarismus lebt vom Öffentlichkeitsgebot und nicht vom Geheimhaltungsgebot. Das wären aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Punkte, die also man weiter verbreiten sollte.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Zöller. Dann danke ich Ihnen noch einmal abschließend dafür, dass Sie hergekommen und sich mir, meinen und unseren Fragen gestellt haben. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Wir haben uns vorgenommen, jetzt immer das Thema der nächsten Woche vom Namen des aktuellen Gastes abzuleiten. Nächste Woche geht es nämlich, Herr Professor Zöller, um Zölle. Das war ein kleiner Witz. Also zentral wird natürlich die Zollpolitik von Donald Trump im Mittelpunkt stehen und ihre Folgen für uns alle. Wir haben dann Professor Dr. Nils Goldschmidt zu Gast, Ökonom von der Uni Siegen und Direktor des Tübinger Weltethos-Instituts. Den wir auch Ende vorigen Jahres schon mal hier über Staatsfinanzen und Generationengerechtigkeit befragt haben. Ja, Herr Zöller, die USA sind ja auch einer Ihrer Schwerpunkte. Vielleicht möchten Sie uns dazu auch noch was mitgeben, wenn es dann um die Zollpolitik geht. Das Gespräch wird dann übrigens nächste Woche unser Studienleiter Dr. Martin Dabrowski moderieren, der sich in diesen wirtschaftspolitischen Fragen viel besser auskennt als ich. Ich lade Sie alle herzlich ein, wieder dabei zu sein und wünsche schon jetzt viele neue Einsichten. Nochmals danke an Sie, Herr Professor Zöller. Tschüss allerseits bis nächsten Mittwoch. Und wenn Sie, wie gesagt, Herr Zöller, noch eine Frage für die nächste Woche nachschieben möchten, dann sehr, sehr gerne.
Habe ich keine Frage, aber ich einen Hinweis. Ich durfte gerade, was höchst unüblich ist, mal noch ein Buch rezensieren, das schon vor Jahren erschienen ist. Das scheuen ja Zeitungen wie die Pest. Und zwar das Buch von Irwin über die Smoot-Hawley-Zolltarife 1929-30 ist ein sehr, sehr lehrreiches Buch darüber, welches Unheil man mit Zöllen anrichten kann.
Alles klar, das nehmen wir noch als Vorbereitungslektüre alle mit für die nächste Woche. Nochmal danke, dass Sie da waren. Schön war es und ja, bis nächste Woche und danach gehen wir in die Sommerpause. Tschüss.
Okay. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.